Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und heute haben wir einen Gast, mit dem ich es wirklich versucht habe, seit Ewigkeiten schon aufzunehmen. Und zwar haben wir das erste Mal beim Bike Festival in Riva miteinander gesprochen. Dann war aber entweder er unterwegs oder ich unterwegs und jetzt schaffen wir es final, uns hier zu treffen und ein bisschen über Evil Eye zu sprechen, weil ich spreche mit Daniel von Evil Eye. Hey Daniel, schön, dass wir es endlich mal geschafft haben.
Hello, hello, hello. Also freue mich auch riesig, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Das ist für uns eine neue Erfahrung, für mich auch, das erste Mal im Podcast zu Gast, aber auch für die Marke Evil Eye. Also ganz ein neues Medium und wir freuen uns riesig, dass wir heute ein bisschen über Evil Eye quatschen dürfen.
Den meisten ist wahrscheinlich der Name Evil Eye schon seit wirklich über 20 Jahren Begriff und auch wir arbeiten ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange zusammen. Damals war es aber tatsächlich so die Adidas Evil Eye Brille und es gab kanadische Freerider, die irgendwie da mit durch die Wälder gefahren sind und in Videos vorgekommen sind. Das waren so die Videos, die ich früher als Jugendlicher immer in meinem Jugendzimmer geschaut habe und immer so geträumt habe, da auch mal irgendwann diese Trails runterzufahren. Und irgendwann war es dann aber so, dass es eben nicht mehr Adidas Evil Eye war, sondern nur noch Evil Eye. Was hat es damit auf sich?
Ja, ganz genau. Also wir haben früher 25 Jahre lang in Lizenz für Adidas produziert. Also die Silhouette-Gruppe, deren Teil Evil Eye ist, hat produziert und wir haben dann unter den drei Streifen vertrieben. Und das klassischste Modell war damals die Evil Eye, also das war ein Produktname. Mhm. Und seit ungefähr 4 Jahren machen wir jetzt unser eigenes Ding mit unserer Marke. Und dieses Produkt, die Ur-Evil Eye, die war den Leuten draußen so ein Begriff. Und da gibt es so eine große Fanbase dafür, dass dann entschieden wurde, dass wir diesen Produktnamen übernehmen und ihn als unseren neuen Brandnamen verwenden. Ja. Weil früher ist es wirklich gleichermaßen verwendet worden. Dann ist weniger von Adidas gesprochen worden, sondern wirklich von Evil Eye, weil eben dieses Modell so bekannt war.
Ja, vor allem das ganze Marketing, was ja auch über Jahrzehnte gemacht wurde, ging ja immer über Evil Eye, oder? Es gab den Evil Eye Trail im Bischofsmais und. Also da ist ja wirklich, wie du schon sagst, es war halt immer so, Evil Eye war so die Brand. Und wie ist das jetzt so, wenn ihr auf Events steht? Werdet ihr darauf noch viel angesprochen? Wird das erkannt, dass das früher mal Adidas war? Oder nehmen die Leute das als komplett neue Brand wahr?
Also die Ur-Evil Eye von Adidas noch, die hat so eine große Fanbase. Und da sind noch so viele Produkte draußen unterwegs, dass dann Leute wirklich auch noch mit den alten Rahmen zu uns beim Event an den Stand kommen. Und das fällt denen dann natürlich gleich auf, dass dort praktisch das gleiche Modell, das sie gerade aufhaben, hängt dort noch. Mhm. Also wir produzieren im Spritzgussprozess bei uns in der Firma und diese Formen, das war immer, oder die ganzen Entwicklungen, Eigentum von Silhouette. Mhm. Und deswegen war es uns möglich, dass wir wirklich Modelle, die wir früher unter Adidas verkauft haben, auch wirklich so eins zu eins in eine neue Brand mitnehmen haben können. Und deswegen, wenn ihr jetzt bei uns im Stand seid oder unsere Kollektion mal anschaut, kann es durchaus sein, dass ihr einige Modelle, die es früher bei Adidas gegeben hat, dass ihr die jetzt eins zu eins auch bei Evil Eye findet.
Ja, das ist echt spannend. Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort oder die Marke Silhouette genannt. Und das ist jetzt wahrscheinlich so dem normalen Sportbrillenkunden jetzt vielleicht nicht so richtig im Begriff. Wo kommt denn Silhouette her?
Also die Silhouette Group ist der Mutterkonzern, zu dem auch Evil Eye gehört. Konzern, das klingt jetzt gleich so brutal, aber wir als Marke, wir fühlen uns eigentlich mehr als Startup. Also wir sagen immer, wir sind ein Startup im Konzernumfeld, weil Silhouette ist eine große Firma, das muss man sagen. Wir haben jetzt knapp 1200 Mitarbeiter und das Evil Eye Team im Vergleich dazu, das Kernteam, hat aktuell 7.
Okay.
Also das ist immer krass, wenn man dann sieht, wie viele Produkte wir schon haben und wie viel wir unterwegs sind. Aber dass wir eigentlich im Kern von unserer Marke sind wir echt nur zu siebt. Und Das ist halt ganz cool, weil wir wirklich so das direkte Austausch in unserer Brand ist. Wir sitzen halt alle im gleichen Raum und ist halt wirklich mehr so ein Startup-Ding. Aber natürlich haben wir halt die ganzen Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, die wir durch dieses Konzernumfeld haben.
Ja, und das finde ich halt.
Also.
Das finde ich halt so super spannend, weil, wie du schon sagst, ihr seid halt so wenig Leute, da gehen Entscheidungen vielleicht immer ein bisschen schneller und man kann sich halt irgendwie so schnell auf eine Sache einigen, wie wenn man jetzt mit, weiß nicht, 1000 Leuten sprechen muss, so. Aber trotzdem könnt ihr halt auf die Ressourcen dieser, ja, sehr technischen Silhouette-Gruppe zugreifen, oder? Weil Silhouette kommt ja aus dem Optikerbereich, oder? Und ist eigentlich eher für wirklich Brillenträger und macht hochfunktionelle Alltagsbrillen, richtig?
Also ich glaube, die Leute, die Silhouette erkannt haben, gerade im Gespräch, die haben sicher Brille und die kennen das dann vom Optiker, weil Silhouette ist ja groß geworden mit Titanbrillen, also mit scharnierlosen Titanbrillen. Das ist so das Urprodukt von Silhouette, also von der Marke Silhouette. Und unter diesem Dach der Silhouette Group, da ist einerseits eben Silhouette mit den ganzen optischen Brillen, dann ist Evil Eye als Sporttochter und dann haben wir noch Neubau. Das kennen vielleicht auch manche draußen. Das ist mehr so Berliner Hipster, Nachhaltigkeit, also ganz unterschiedliche Strömungen im gleichen Haus.
Ja, das ist echt spannend, wenn man so die Ressourcen so miteinander nutzen kann und dann aber doch so ein bisschen sein eigenes Ding. Das finde ich sehr, sehr cool. Du bist ja auch noch nicht so super lange bei Evil Eye. Ich meine, wir sprechen jetzt von über 25 Jahren Geschichte von der Marke. Wann bist denn du dazu gekommen?
Also grundsätzlich, Sportbrillen machen wir seit 25 Jahren, aber die Marke Evil Eye, die gibt es erst seit 4. Oder wir sind jetzt im 4. Jahr. Und ich bin jetzt in meinem 3. Jahr. Also nicht ganz zu Beginn dabei gewesen, aber recht bald dann dazugestoßen.
Ja, was ist denn so dein Background? Also du bist ja selber auch Mountainbiker und Sportler und lebst dieses ganze Thema, ja. Als wir uns das erste Mal in Riva unterhalten haben, da sind wir ganz schnell irgendwie vom Thema Brillen Richtung Ultramarathon, Richtung Bergsteigen und alles Mögliche gekommen. Also was ist so dein Background, der dich auch interessiert, Sportbrillen zu machen?
Also ich bin eigentlich seit immer in der Sportindustrie. Also das ist für mich einfach auch die coolste Industrie, weil das ist so super entspannt, ohne Anzüge. Also es ist irgendwie schon so ein Corporate-Umfeld wie da jetzt, aber auf entspannt. Also das ist wirklich auch so der Austausch jetzt mit dir, mit den Athleten, mit der Zusammenarbeit. Das ist halt wirklich was so die Sportbranche ausmacht. Das ist halt extrem cool. Und das ist halt schon, wo ich mich sehe. Und
Und wie bist du
ich habe.
sportlich so die meiste Zeit unterwegs? Also bist du meistens mit dem Rad unterwegs oder bist du meistens so in den Bergen unterwegs?
Also zu Beginn war ich eigentlich mehr Läufer. Ich habe angefangen, so Marathon zu laufen, dann so Berg-Ultramarathon zu laufen. Bin leider gerade am Knöchel verletzt, sonst würde ich das immer noch machen. Aber deswegen ist natürlich meine Zeit am Rad jetzt explodiert. Also, das ist das Coole, wenn man trotzdem noch was machen kann. Und ja, wenn ich am Rad unterwegs bin, dann viel am Rennrad, aber tatsächlich in dem Jahr auch viel so Bikepacking-Geschichten oder so Projekte am Mountainbike. Und genau, das ist eigentlich, was ich jetzt extrem cool finde. Ich meine, das ist auch irgendwas, was gerade global boomt, ist eben dieses so Bikepacking-Rennen zu fahren.
Ja,
Und das ist auch was ich.
das ist
Bitte.
wirklich Wahnsinn, ja, wie das nach oben gekommen ist, Bikepacking. Ich bin jetzt gerade tatsächlich nach unserem Podcast fahre ich nach Tschechien zum Bohemian Border Bash, also ein Bikepacking Gravel Event, wo ich sein werde. Und das ist Wahnsinn, wie groß diese Sachen mittlerweile sind. Und ich meine, vor ein paar Jahren hat noch niemand über Bikepacking gesprochen. Da war es irgendwie Tourenradfahren oder so, wenn du das gemacht hast. War natürlich vor allen Dingen den Birkenstockträgern, sage ich mal, vorbehalten, die halt irgendwie mit so einem Trekkingrad durch die Gegend gefahren sind. Und jetzt sind das halt echt so diese Gravel-Hipster. Und ich muss sagen, Bikepacking ist ja auch mega, mega cool. Also mir macht es halt auch extrem viel Spaß. Wenn du dich jetzt als Radfahrer beschreiben würdest, wie würdest du das machen? Also wenn dich jetzt jemand fragt, der mit Radfahren nicht so viel am Hut hat, was ist so das, was du machst?
Naja, Radfahren ist, glaube ich, gleich wie das Ultralaufen. Früher wirklich ein Weg, um mich an meine absoluten Grenzen zu bringen. Und das ist eigentlich das, was ich auch am Bikepacken eigentlich am coolsten finde, ist, dass du eben extrem lange unterwegs sein kannst. Und das ist eigentlich das, was ich schon immer am liebsten gemacht habe. Nie kurz und schnell, sondern wirklich mehr so Diesellok. Also extrem lange draußen, wirklich so viele Höhenmeter wie geht, so weit wie möglich, und eigentlich schauen, was geht.
Und sind so Bikepacking Races, also jetzt gerade ist das Badlands zu Ende gegangen, dann gibt's Unbound, aber dann gibt's auch andere noch krassere Mehrtagesrennen wie das Tour de White oder so. Ist es was, was dich reizt, sowas mal zu machen?
Ah, auf jeden Fall irgendwann, auf jeden Fall. Ich meine, ein bisschen kritisch sehe ich immer, wie diese Professionalisierung, die es jetzt auch im Bikepacken gibt. Ich glaube, das sieht man ganz stark auch in der Gravel-Szene, dass halt wirklich die Straßenpros schon langsam rüberschwappen in die Gravel-Szene. Und ich glaube, Bikepacken, da ist es noch nicht der Fall. Ich glaube auch, weil die Rennen lang nicht so professionell sehen und es praktisch keine Preisgelder gibt. Aber deswegen finde ich halt genau diese Disziplin noch so spannend, weil es ist super noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, oder für mich persönlich muss ich gar kein Rennen fahren, sondern ich bin jetzt zum Beispiel im Mai auch den Kurs vom Seven Serpents Rennen in Kroatien 2 Wochen nach dem Rennen privat nachgefahren.
Okay.
Also ich muss jetzt gar nicht im Rennen starten, sondern ich finde einfach die Strecken cool, die sie da planen. Also jetzt ist mein Anspruch schon, so schnell wie möglich zu fahren und dann zu vergleichen, aber diese Professionalisierung im Radsport ist aus meiner Sicht nicht auf allen Levels notwendig.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel also wenn man Unbound sieht, da ist ja wirklich mittlerweile Aerolenker und Vollgas die ganze Zeit, 300 Kilometer. Ich glaube, dass halt, also wie du ja schon gesagt hast, da kommen halt viele Profis irgendwie rein, also Straßenprofis kommen da halt irgendwie rein und sind dann echt schnell. Ich glaube halt oder hoffe, dass es halt bei so Sachen wie Badlands oder bei diesen ganzen Ultra Gravel Races nicht der Fall sein wird, weil ach ja, Badlands wurde jetzt gewonnen innerhalb von einem Tag und 14 Stunden. Das wollen dann halt auch die wenigsten Straßenprofis, glaube ich, fahren, oder? Also,
Ja.
ich glaube, das tut
Also
schon
ich
weh.
war im April im Trainingslager mit Freunden und da ist auch eine Profi-Radfahrerin dabei, die halt direkt vom Training kommen ist. Und wir waren dann immer 5, 6 Stunden draußen unterwegs, und sie hat so 2, 3 Stunden ihre Intervalle durchgezogen und ist dann wieder heimgefahren. Also da ist schon wirklich ein Unterschied in der Rennzeit.
Ja.
Also jetzt 1,5 Tage für einen Profi unterwegs zu sein, ich glaube, das ist auch so ungewohnt, dass man sich oft fragt, ob sie dann auch wirklich vorne mitfahren würden.
Ja, ich glaube das und außerdem ist es halt so, die Regenerationszeit haben die Profis halt meistens gar nicht, die dann nötig ist. Gestern hat mir jemand gesagt, du brauchst für 24 Stunden, die du auf dem Rad unterwegs bist, eine Woche, um davon zu regenerieren. Also das ist halt dann bei Badlands ungefähr, ja, 10 Tage, 12 Tage. Dann, ja, als Profi hast du halt gar keine Zeit, so lange zu regenerieren, glaube ich. Also das ist dann schon hart. Aber ich bin wirklich gespannt, ob wir dich nächstes Jahr auf dem Kurs von Badlands oder sonst irgendwas sehen. Und
Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, du, Bock hätte ich schon. Bock hätte ich
ich
schon. Aber
glaube,
es
das ist
ist
schon eher.
dann wieder ganz, ganz ein anderes Level.
Ja.
Also, das ist dann wirklich mit Leistungsmesser und weniger. Ich meine, wenn ich jetzt Bikepacken, also ich nenne es immer eher Abenteuer oder Projekte fahre, dann geht es mehr darum, wenig zu stehen, also dass du wenig Stehzeit hast. Aber ich meine, beim Badlands, da geht es halt wirklich darum, dass du deine Watt fährst.
Ja.
Also dafür ist es dann schon wieder zu kurz.
Ja. Ja,
Also
also
du
es ist.
musst wirklich,
Du hast natürlich auch noch ein großes
ja.
Problem. Du musst ja auch immer noch mal ein bisschen arbeiten zwischendurch und kannst nicht nur Radfahren. Wie schaut es denn bei dir aus? Also wann bist du denn zu Evil Eye gekommen? Also in was für einem Punkt warst du dann mit dem Studium fertig oder hattest du schon woanders gearbeitet, als du dich dann dafür entschieden hast, zu Evil Eye zu gehen?
Also ich habe vorhin in Wien studiert, tatsächlich, also in der Großstadt 5 Jahre lang. Das war natürlich auch herausfordernd, was so Outdoor-Sport angeht. Aber das Studium hat Sportgerätetechnik, war der Studiengang.
Okay.
Da habe ich Bachelor und Master abgeschlossen und es war eigentlich auch schon in Richtung Forschung, Entwicklung im Sportbereich. Das ist natürlich auch extrem spannend. Meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel zusammen mit Tune gemacht, der Tuner-Marke aus dem Schwarzwald. War extrem spannend, das Projekt. Und tatsächlich bin ich danach nach Südtirol gegangen zu Dynafit und Zerleber
Ja.
und war auch dort im Produktmanagement tätig im Bereich Laufschuhe, so Trail-Laufschuhe und im Skimo-Bereich, also zum Skibergsteigen. Und das war so der erste richtige Job, oder eigentlich war es am Anfang ein Praktikum und dann ist da eine Anstellung draus worden. Und durch der Wechsel nach Österreich ist dann eigentlich wieder durch Corona zustande gekommen. Dann war es natürlich in Italien extrem schwierig zu arbeiten,
Ja.
gerade als Österreicher. Und dann hat sich da der Wechsel ergeben und für mich war es natürlich auch extrem cool, für eine Marke zu arbeiten, die tatsächlich auch in Österreich produziert.
Ja.
Also das war eigentlich so, was mich am meisten begeistert hat.
Und was ist jetzt bei Evil Eye genau dein Job? Also was umfasst das alles?
Also die Job Description, die liest sich Produktmanager. Und ich habe vorher schon gesagt, wir sind eigentlich nur zu siebt im Team. Deswegen ist der Aufgabenbereich relativ vielfältig. Also das fängt davon an, so Haushaltstätigkeiten, also in der Kollektion, jetzt nicht im Büro, sich anzuschauen, welche Modelle gehen gut, welche Farben gehen gut, was fliegt vielleicht aus der Kollektion, was brauchen wir. Was brauchen wir in der Kollektion? Da ist natürlich ganz wichtig, dann sich mit den Vertriebsländern abzustimmen, in denen wir verkaufen. Was ist wirklich draußen am Markt los? Aber auch intern zum Beispiel mit unserem Athletenmanager. Was benötigen die Athleten für Produkte? Wo können wir uns verbessern? Und diese ganzen Informationen, die wir da sammeln, dann auch wirklich zu kanalisieren und in ein Produktbriefing zu packen. Das ist eigentlich so ich würde sagen, die klassische Produktmanager-Aufgabe ist wirklich so Feedback vom Markt einzuholen und dann in ein Briefing zu kanalisieren, das dann von Forschung, Entwicklung und dem Design umgesetzt wird. Also ich würde sagen, das ist so primär die Aufgabe. Aber dann kommen da auch ganz verschiedene Sachen dazu, wie zum Beispiel Preisgestaltung. Produktpreisgestaltung ist natürlich ein Riesenthema. Dass das am Ende dann auch wirtschaftlich ist, die ganze Produktion, aber auch Vorträge zu halten. Ich war gestern tatsächlich, bin ich erst aus Kopenhagen in Dänemark zurückgekommen. Da haben wir ein Influencer-Event gehostet und da habe ich auch einfach die Kollektion vorgestellt, habe über die Produkte gesprochen und genau solche Sachen sind eigentlich auch Teil von dem, was ich da mache.
Okay, und du hast jetzt schon öfters gesagt, Athleten und Sportler, die sind natürlich dann am Ende auch Hauptzielgruppe, sind natürlich Leute, die einfach viel Sport machen. Aber wie wichtig ist denn dieses Feedback, was zurückkommt von den Brillen für die weitere Entwicklung? Also wie eng arbeitet ihr da mit Athleten zusammen?
Ja, für uns ist das natürlich, ich meine, wir haben jetzt knapp 200 Athleten in unserem Team, und das ist unsere mit Abstand wichtigste Quelle für Produktfeedback, für Neuentwicklungen. Aber womit wir jetzt auch begonnen haben, ist jetzt beispielsweise Workshops abzuhalten, wo wir wirklich auch die gezielten Athleten aus den verschiedenen Sparten zu uns einladen und wir dann unsere Produkte analysieren, vielleicht auch Produkte von anderen Brands mitbringen und dass wir uns dann wirklich genau anschauen, was die Athleten jetzt jeden Tag draußen, wenn sie ihren Sport machen, auch benötigen. Also es ist wirklich, ist zwar, ich sage immer, es ist cool, wenn wir jetzt am Schreibtisch sitzen und wir haben die Brille vor uns und die schaut geil aus und sie sitzt gut, wenn wir jetzt da im Büro am Tisch sind, aber tatsächlich beurteilen kannst du es wirklich erst, wenn wir draußen unterwegs sind.
Ja.
Und deswegen ist es mir auch immer extrem wichtig, dass ich halt die Prototypen dann auch selber teste. Und eigentlich gibt es jetzt keine Brille, wo ich nicht den Proto dann selbst, dann, ich nehme dann mit und trainiere auch damit. Also es ist wirklich so, dass wir aktiv in diesen Produktentwicklungsprozess mit eingebunden sind. Also nicht nur wir in der Firma, sondern natürlich auch die ganzen Athleten, die wir draußen haben.
Ja, das ist echt cool. Du hast ja schon gesagt, wenn die Leute zu euch an den Stand kommen, ihr seid ja bei sehr, sehr vielen Festivals mit eurem Stand dort und dort kann man die Brillen probieren, testen und alles Mögliche. Die Leute erkennen tatsächlich immer so ein bisschen die Ur-Evil Eye wieder. So, seitdem, also das ist ja vor allen Dingen dafür da, damit man es wieder erkennt, oder? Aber seitdem hat sich ja sehr, sehr viel geändert. Ich fand immer so, Evil Eye war vor allen Dingen am Anfang von eurer neuen Brand, die es jetzt seit 4 Jahren gibt, eben so ein bisschen designmäßig noch hinterher, aber gerade in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren gab es designtechnisch wirklich extreme Sprünge. Woran lag es, dass es jetzt einfach so von dieser am Anfang sehr funktionalen und es geht vor allen Dingen um die Funktion zu jetzt doch sehr, sehr stylischen Brillen geht?
Also grundsätzlich, ich würde sagen, funktional sind wir immer noch.
Ja, ja.
Also da können wir dann gern noch drauf eingehen. Also unsere Produkte haben eben bestimmte Funktionen. Gerade was das Thema Passform angeht, da sind wir, glaube ich, echt Vorreiter am Markt. Mhm. Aber mit dieser Ur-Evil Eye, die jetzt bei uns bei Evil Eye Trace heißt, das Modell, also die Evil Eye Trace, das ist immer noch unser Bestseller. Also okay. Das ist echt verrückt, muss man echt sagen. Also das ist wirklich, damit machen wir mit Abstand am meisten Umsatz. Und du sagst, das ist wahrscheinlich vom Design ist jetzt nicht das, was man jetzt so daily sieht, wenn man jetzt draußen am Bike unterwegs ist. Aber das Modell hat einfach so eine riesen Fanbase. Ja. Also es ist wirklich, das gehört einfach immer noch zu Brand. Auch wenn das Design jetzt vielleicht ein bisschen konservativ ist und auch wenn das Design vielleicht eine Zielgruppe anspricht, die jetzt nicht zwischen 20 und 35 ist, sondern vielleicht eher zwischen 45 und 65, ist es halt für uns extrem wichtig, dass wir auch dieses Modell noch in der Kollektion haben, weil es eben so tief in unserem Markenkern verankert ist.
Ja, ich glaube, was bei euch halt ganz besonders ist, ist, dass ihr natürlich auch viel über Optiker verkauft, oder? Und da, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich würde jetzt sagen, die Leute, die so zum Optiker gehen und eine Sportbrille suchen, die sind ja wahrscheinlich auch eher ein bisschen älter schon, oder? Also die jetzt nicht in den...
Du, das hat sich echt gewandelt.
Okay.
Also würde man annehmen, dass das immer so ist. Aber wenn man sich so Statistiken anschaut, wie es so mit der Kurzsichtigkeit ist, ich meine, dein Kumpel, der Freeride Flow, der war ja erst zu Gast bei uns. Mhm. Ich meine, das ist, glaube ich, der beste Botschafter für dieses Thema. Also, oder ich selbst. Ich habe minus 5 Dioptrien auf beiden Augen und bin jetzt 28. Deswegen ja. Ist es, glaube ich, wirklich kein Thema mehr, das jetzt so 45 plus ist, sondern das eigentlich bei 20 aufwärts anfängt.
Okay.
Und wie du schon gesagt hast, wir verkaufen eigentlich hauptsächlich beim Optiker. Also ja. Aktuell sind es ungefähr 90%. Und das ist eben auch, was uns da auszeichnet, ist, dass du jedes Produkt von uns, jede Brille optisch verglasen kannst. Gehen wir dann später nochmal drauf ein, oder?
Das würde ich auf alle Fälle sagen, ja, weil gerade das Thema optische Verglasung. Ich glaube, da können viele Leute, die jetzt Brillen haben oder die Sportbrillen haben, vielleicht noch gar nicht so richtig was mit anfangen. Und da sprechen wir auf alle Fälle später nochmal drüber. Was mich halt interessieren würde, ist, was hat sich denn so in den letzten Jahren geändert an den Anforderungen an eine Brille?
Darf ich vorher noch kurz aufs Design nochmal eingehen?
Ja,
da war ich vorher noch nicht ganz fertig.
Ja, natürlich. Los geht's.
Ja, passt. Ja, die Trace war immer unser, wie ich schon gesagt habe, unser Bestseller und so ein Produkt, das einfach tief in unserem Markenkern verankert ist. Und in letzter Zeit haben wir natürlich auch gesehen, ich meine, du brauchst jetzt nur gerade die Vuelta anschauen oder es war jetzt die Tour, was die Profiathleten für Brillen tragen. Mhm. Und das sind halt, erstens sind die relativ groß und dann sind es Monoscheiben. Also du hast nicht zwei getrennte Linsen, sondern es ist wirklich eine durchgehende Scheibe. Und das ist auch was, was wir früher so nicht oft in der Kollektion hatten, aber wo halt die Nachfrage am Markt extrem vorhanden ist. Und dann haben wir natürlich auch reagiert und haben jetzt mit unserem neuesten Produkt, der Road Sense, ein Modell auf den Markt gebracht, das für uns wirklich extrem erfolgreich ist. Also ich glaube, da waren wir selber überrascht davon, da wir aktuell eher eine Zielgruppe wie schon gesagt, mit der Trace zwischen 45 aufwärts bedienen. Und das große Ziel für uns ist aber auch, dass wir die Zielgruppe verjüngen. Und ja, ich glaube, das passt schon mal.
Ja, auf alle Fälle, ey. Da, wie gesagt, ich finde, gerade in den letzten 2 Jahren habt ihr da extreme Designschritte gemacht. Und die Brillen, finde ich, sind wirklich jetzt absolut modern. Und wie du halt ja auch gesagt hast, ne, die haben immer noch die Funktion, schauen aber als super, super modern aus. Und wie ihr gerade schon gefragt, also was hat sich in den letzten Jahren so verändert an Anforderungen an die Brille? Also, weil irgendwo muss es ja herkommen, dass die Brillen größer werden, dass es eine Monoscheibe ist und.
Ja, ich meine, grundsätzlich hat sich mal der Style komplett verändert. Ich meine, wenn du jetzt schaust im Pro Peloton, da ist noch der Geraint Thomas, der noch mit extrem kleinen getrennten Linsen fährt.
Ja.
Also der wirklich hervorsticht. Aber grundsätzlich hat es natürlich auch funktionell einen Hintergrund, dass du eine große Brille auf hast. Ich meine, du hast ein riesen Sichtfeld, du hast einen Top-Windschutz und wenn die Brille etwas stärker gekrümmt ist, das ist die Basiskurve, die sich da unterscheidet, dann liegt die natürlich auch top am Kopf an und du wirst von keiner Seite geblendet. Mhm. Also das ist wirklich so von einem Accessoire, das du halt aufsetzt und mitnimmst, wirklich zum Teil vom Equipment worden. Mhm. Also es ist nicht mehr der Helm, der jetzt eine zusätzliche Funktion hat, oder den Style mitbringt, sondern die Brille hat wirklich neben dass sie cool ausschaut, auch wirklich eine Funktion zu erfüllen.
Ja.
Und
du hast ja gerade schon das Thema RoadSense angesprochen und da muss ich auch sagen, das ist so eine meiner absoluten Lieblingsbrillen von euch. Und da habe ich so das Gefühl, immer wenn ich Freunden von mir eine Brille gegeben habe, dann war es immer so, dass man sagt, ja, mir stehen keine Brillen oder die Brille steht mir nicht. Bei der RoadSense ist es nicht so, sondern die steht jedem und jeder findet die cool, dem ich die gebe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die ja so groß ist oder dass die aktuellen Brillen jetzt so groß sind, dass sie gar nicht mehr so sich so in die Optik einfügen müssen, sondern dass sie so als eigenes Modepiece funktionieren und dadurch irgendwie jedem stehen. Also weißt du, was ich meine oder wie ich das, nehmt ihr das auch wahr, dass das so ist, dass also die RoadSense viel, viel gefälliger ist und viel mehr Leute das cool finden?
Ja, ich glaube, das ist jetzt sowieso so grundsätzlich ein gesellschaftlicher Hype, dass Sportbrillen jetzt auch im Alltag getragen werden. Also wenn du jetzt irgendeine Modenschau anschaust von einer Designermarke, dann wirst du da am Laufsteg Sportbrillen sehen. Und das ist natürlich so eine Integration der Sportbrille in den Alltag, die uns natürlich auch super freut. Weil die RoadSense zum Beispiel in dem Style, ich meine, ich trage die auch auf einer Hochzeit zum Anzug.
Ja.
Also das ist wirklich, die fügt sich halt ein. Und das ist halt einfach für den Style extrem, extrem cool, dass du die eben nicht nur beim Sport tragen kannst, sondern wirklich, du kaufst dir diese eine Sportbrille, du investierst in die Sportbrille, aber du kannst sie halt wirklich dann auch eigentlich den ganzen Tag tragen.
Ja.
Und das ist wirklich was sich verändert hat.
Ja, das ist auch auf alle Fälle meine Erfahrung. Also ich benutze die Brillen jetzt viel, viel öfter und ich wechsle nicht mehr zwischen unterschiedlichen Styles, wenn ich Gravel fahren gehe oder wenn ich Mountainbike fahren gehe, sondern meistens habe ich halt irgendwie eine Brille, ich wechsle das Glas, aber nicht mehr so das Gestell. Weil das halt einfach immer irgendwie cool ist und irgendwie passt. Und ich mag das eh, wenn man sich so an Sachen so ein bisschen gewöhnt hat, dass man dann halt schon immer so, ja, dass man das so beibehält. Wie lange dauert es denn so, bis man eine Brille entwickelt? Also von dem Moment, wo eure Verkäufer, eure Athleten kommen und sagen, hey, wir möchten halt eine Brille, die soll halt irgendwie so eine Scheibe haben und die soll halt so aussehen wie die RoadSense. Wie lange dauert das, bis die nachher im Laden zu haben ist?
Also unser Riesenvorteil, da wir in Österreich produzieren, ist, dass wir auch diesen ganzen Prototyp-Prozess der wirklichen Fertigung vorausgeht, dass wir den da bei uns in Österreich machen können. Also ich glaube, das haben wir noch nicht, das habe ich noch nicht gesagt. Also wir sitzen in Linz in Oberösterreich. Da ist sowohl die Fertigung daheim, wie auch das Headquarter von Evil Eye und der Siloid-Gruppe. Und Was wir auch da haben, ist eben unsere Designabteilung und die Forschung und Entwicklung. Und diesen ganzen Prozess von der Fertigung der Prototypen oder von, eigentlich starten wir vorher. Also wir haben die Idee, die uns vielleicht auch der Athlet liefert. Dann gehen wir in die Forschung und Entwicklung, wenn wir irgendeine komplette Neuentwicklung brauchen, sei es irgendeine Filtertechnologie oder ein Scharnier oder was auch immer. Und dann gehen wir mit der Technologie ins Design. Wir briefen mal, was wir uns ungefähr vorstellen, und dann entstehen die ersten Designs. Und was extrem cool ist, ist eben die Möglichkeit, 3D zu drucken. Also die 3D-Drucker stehen auch jetzt bei uns in Linz. Und dann drucken wir mal die ganzen Design-Ideen, die wir jetzt im Kopf haben, drucken wir mal aus. Okay. Und das ist wirklich, wenn du jetzt bestehende Brillenteile mit den 3D-gedruckten Teilen kombinierst, dann hast du eigentlich ein Produkt, das du so beim Radfahren tragen kannst. Also es ist super geil, weil du natürlich die ganzen verschiedenen Designs auch wirklich am Bike dann testen kannst.
Ja.
Und das ist eigentlich auch genau das, dieser Prozess oder die Zeit, die wir uns sparen, als wenn wir jetzt eine Marke wären, die in Asien produziert, dann würden wir mal das Briefing schreiben, würden das nach Asien schicken, die würden das produzieren, würden es zu uns schicken, den Prototyp, dann würden wir den wieder zurückschicken. Also kann ich aus vergangenen oder aus anderen Firmen berichten, dass dieser Prozess extrem mühsam und lange dauert. Und ja, da haben wir wirklich die Chance, dass wir halt direkt dann auch mit den Konstrukteuren zum 3D-Drucker gehen und halt analysieren, was wir ändern wollen. Und das ist erstens extrem nachhaltig, und dann können wir halt super schnell auch reagieren. Wenn uns irgendwas nicht gefällt, also ich habe jetzt eine Brille vor mir, Edi RoadSense, und wenn ich jetzt sage, die Backe da gefällt mir nicht, die würde ich gern 3 Grad abschrägen, dann gehe ich rüber und dann habe ich morgen einen neuen Proto am Tisch.
Okay.
Und das ist halt wirklich die Möglichkeit, die Entwicklungszeit so zu verkürzen.
Ja, das ist echt cool.
Aber grundsätzlich muss man sagen, das ist ungefähr, es dauert schon lang, also für einen Außenstehenden dauert es schon lang, es sind ungefähr 1,5 Jahre.
Okay.
Wenn wir ein komplexes Produkt haben, dann sind es 1,5 Jahre.
Okay.
Wo,
ich meine, was man...
Wobei, darf ich noch was erzählen?
Natürlich.
Wenn wir dann aus dieser Protophase oder wenn wir einen fix und fertigen Proto dann am Tisch haben, dann, wie ich vorher schon erwähnt habe, produzieren wir einen Spritzguss. Und Spritzguss, für alle, denen das vielleicht kein Begriff ist, bedeutet, dass wir Kunststoffgranulat schmelzen und dann unter hohem Druck in eine Edelstahl-Negativform spritzen. Mhm. Und diese Formen zu bauen ist extrem aufwendig, weil du hast da Tonnen von Druck, mit der wir in diese Form spritzen. Deswegen sind die relativ groß. Und in Österreich ist das zum Beispiel ein eigener Lehrberuf. Und diese Formen, die bauen wir auch bei uns im Haus. Also bei Silhouette, okay, ist das auch ein Lehrberuf. Und diese Form zu bauen, das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch.
Die werden auch CNC gefräst, oder?
Genau, es ist CNC gefräst, aber es ist auch viel Handarbeit dabei. Die muss auf Hochglanz poliert sein, weil du jede Unebenheit in dieser Form würdest du später dann am Produkt als Fehlstelle sehen.
Ja.
Und das ist wirklich, was diesen Prozess so aufwendig und teuer macht. Und von diesen 1,5 Jahren gehen sicher 6 Monate in die Fertigung von der Spritzgussform.
Okay, krass. Ja, ich glaube, das ist auch immer, was halt viele Leute nicht verstehen oder nicht wissen auch einfach, wie teuer so eine Spritzgussform ist. Weil alleine eine Brille zu machen, die besteht ja aus mehreren Teilen dann, da geht schon richtig Geld dahin, oder? Bis so eine Form fertig ist.
Ja, wie du sagst, du brauchst ja für jedes Einzelteil, links, rechts, jeder Bügel, jeder Stift, jede Abdeckung bei der Brille, brauchst du eigene Spritzgussform. Und Hausnummer kann ich sagen, also das fängt bei, ich würde sagen, 30.000 für super einfache Formen an. Und wenn es dann wirklich komplexere Formen sind, dann bist du schon Mitte sechsstellig unterwegs.
Ja.
Also es ist wirklich ein extrem teurer Prozess.
Genau, also das ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, das Material für die Brille kostet dann am Ende gar nicht so viel, aber eben diese Formen müssen halt bezahlt werden. Und das macht dann natürlich auch die Brille am Ende relativ relativ preisintensiv, dass man halt immer diese verschiedenen Sachen haben muss. Und
wir machen das ja bei uns in Österreich. Das muss man, glaube ich, immer im Kopf behalten, wie viel Handarbeit es eigentlich ist, eine Brille herzustellen.
Ja.
Also, das ist eben nicht nur dieser Formenbau, sondern auch der Zusammenbau dieser Brille. Das ist natürlich feinste Handarbeit.
Ja.
Also, das ist extrem viel Zeit, die da anfällt. Und das spielt natürlich in diesen ganzen Kostenfaktor mit rein.
So, jetzt ist ja gerade bei den Köpfen das Problem, dass die ja alle irgendwie unterschiedlich sind. Und trotzdem sollte die Brille ja immer die perfekte Passform haben. Man hat jetzt irgendwie die Bügel und man hat halt den Hauptrahmen. Aber was für Features habt ihr denn, damit die Brille wirklich an jeden Kopf passt?
Ja, Brille grundsätzlich klingt immer so einfach, aber tatsächlich ist das schon ein viel komplexeres Thema, als man glaubt. Also, dass die Brille wirklich beim Sport auch top am Kopf sitzt, das ist schon richtig anspruchsvoll. Also, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir diesen 3D-Proto haben, dann gehen wir ganz gern auch in der Firma, wir nennen das Größentest, und dann setzen wir die Brille einfach einmal den verschiedensten Köpfen auf und schauen uns eigentlich an, wo wir da größentechnisch landen. Und durch diesen Prozess versuchen wir dann immer eine Größe zu eruieren und festzulegen, und auf Basis von der Größe machen wir dann eine zweite Größe, und es ist eigentlich wirklich das, was unser Markt auch vorhebt, ist, dass wir in den Performance, also in den wirklichen sportfokussierten Brillen, immer zwei Rahmengrößen haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, was hast du für Größe? Tragst du L oder S?
Trage L.
L. Und das ist nämlich bei der RoadSense, wie du vorher gesagt hast, die Brillen werden immer größer. Und unser L bei der RoadSense ist auch groß, aber es gibt natürlich viele Damen draußen oder Männer mit kleineren Köpfen, die Brille auch gern tragen würden.
Ja.
Und dann hast du oft, ich denke da oft an ein Bild vom Toni Balzer, wenn er seine 100% Brille aufhat. Also da ist wirklich ein relativ schmaler Kopf, und du hast dann fast das ganze Gesicht abgedeckt von der Brille. Und das ist wirklich krass. Also das ist wirklich diese Fliegenoptik. Und das ist auch der Grund, warum wir immer Größe S produzieren, ist, dass du auch eben die perfekte Passform für kleine Köpfe finden musst. Da sonst reflektiert sich die Sonne links und rechts auf den Gläsern, es zieht dann irgendwo rein, und allgemein die Passform ist dann viel zu locker im Kopf. Also das ist uns extrem wichtig, dass du mal hergehst und dir die richtige Rahmengröße aussuchst. Und dann hast du bei uns auch immer die Möglichkeit, dass du die Brille dann noch weiter anpasst. Also was uns wirklich eigenständig macht, ist der Tri-Fit. Ich demonstriere dir nochmal kurz, wie der klingt. Also ihr hört schon, ihr habt ja. Da gibt es drei Stufen, und was das eigentlich macht, ist, dass du den Winkel von der Brille verändern kannst, den Winkel zwischen dem Glas und dem Bügel. Und das ist extrem cool, wenn du jetzt vielleicht, wenn deine Wangen etwas weiter hervorstehen, dass dann der Rahmen unten nicht aufliegt, oder auch, dass du einfach mehr Belüftung hast. Also du kannst dann wirklich im Fahren einfach die Brille nach unten praktisch knicken, und du hast dann oben mehr Belüftung. Und das ist eins der Passform-Features, und das zweite große Thema ist immer die Nase. Die sind natürlich auch sehr individuell. Und das hört man jetzt auch klicken.
Genau, da gibt es zwei Rasterungen, glaube ich, bei der Nase, oder?
Ganz genau. Und du hast immer so eine Weite und eine enge Stellung, und dann hast du eben die Möglichkeit, dass du die Brille dann erstens mal in der richtigen Rahmengröße kaufst. Dann kannst du die Neigung vom Glas zum Bügel einstellen, genauso, dass es zu deinem Gesicht passt. Und dann kannst du noch eben im Nasenbereich diese Nosepads, die Nasenauflagen, genauso einstellen, dass sie auf deine Nase passt. Und das alles soll eben dahin führen, dass du, ich vergleiche es immer gerne mit Bikefitting. Also du kaufst dir ein geiles Bike, und wenn das geile Bike scheiße eingestellt ist,
Dann
dann kannst du auch nicht
funktioniert's
gut drauf
nicht.
fahren. Genau. Und deswegen kaufst du dir eigentlich das geile Bike, und dann lässt du es einstellen, dass es halt perfekt passt. Und genauso wäre das Konzept da auch. Du kaufst dir die geile Brille, und wenn die geile Brille nicht gut sitzt, dann funktioniert die halt nicht. Oder sie funktioniert schlecht. Sondern du musst dann wirklich auch hergehen und die richtig einstellen.
Wir haben jetzt schon viel über Neuentwicklung geredet und ein Produkt, was letztes Jahr rausgekommen ist, das hat mich total überzeugt. Und zwar ist das die Essence. Und zwar, die Roadsense hatte ich halt schon eine ganze Zeit. Das war eine Brille, die mir von der Passform und von der Optik her sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann seid ihr mit der Essence rausgekommen. Was ist der Unterschied zwischen der Roadsense und der Essence?
Für die Roadsense oder grundsätzlich für alle unsere Brillen gibt es unterschiedliche Filter. Also aktuell haben wir eine Palette von 14 verschiedenen Filtern, aus denen man wählen kann. Und die sind wirklich für alle möglichen Lichtbedingungen. Und da sind auch welche dabei, die fotochromatisch sind. Die heißen bei uns Vario-Filter. Und das Besondere an denen ist, dass die sich eben, dass die Tönung je nach Sonnenlicht anpassen. Also das Glas, das reagiert dann auf die UV-Strahlung der Sonne. Und bei dunklen Lichtbedingungen oder wenn es bewölkt ist, hast du ein helles Glas. Und wenn dann die Sonne rauskommt, hast du ein dunkles Glas. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich geil und kennen, glaube ich, auch die meisten von euch, weil es eben so ein Glas ist, das du den ganzen Tag verwenden kannst.
Ja.
Aber der einzige, ich würde jetzt nicht sagen Nachteil, aber eine Eigenschaft davon ist, dass das eben ungefähr 30 Sekunden dauert, bis es eindunkelt und dann 2-3 Minuten, je nach Sonneneinstrahlung und Licht, bis es wieder aufhellt.
Das ist also ein chemischer Prozess, oder? Der das macht. Oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Da ist eine Schicht in dem Glas, das sind Moleküle, die eben auf diese UV-Strahlung reagieren. Mhm. Und das ist jetzt perfekt, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist mit der Brille, zum Beispiel beim Bikepacken, wenn du jetzt bei der Morgendämmerung startest, um 3, 4, wenn die Sonne gerade aufgeht, dann hast du eben ein klares Glas oder relativ helles Glas und dann, wenn die Sonne richtig heraus ist, dann dunkelt das Glas ab. Aber es eignet sich jetzt nicht dafür, wenn du jetzt zum Beispiel durch einen Wald fährst mit dem Mountainbike und du hast schnelle Lichtschattenwechsel, dann ist das Glas natürlich nicht schnell genug, um die auszugleichen.
Ja.
Weil eben diese gewisse Zeit benötigt wird, bis diese Tönung stattfinden kann. Ob es jetzt heller oder dunkler wird. Und das war eigentlich der Hintergrund dafür, um die Essence zu entwickeln. Also was mir wirklich auch immer am Herzen liegt, ist, wenn wir Innovationen machen, dass das auch irgendwas ist, was dann wirklich einen Nutzen draußen hat. Wo wir dann wirklich sehen, das hilft den Leuten auch.
Ja.
Es gibt immer so Pseudo-Innovationen, das ist zwar nice to have, aber wo man sich dann schon denkt, was dann am Ende eigentlich bringt.
Ja.
Und
ja, da ist das war mir... Die Essence halt echt crazy gut. Also das ist ein anderer Prozess, wie das funktioniert, oder? Und es geht halt einfach viel, viel, viel schneller. Und ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Augen, wenn es zu dunkel ist, also wenn die Brille es zu dunkel macht, dann werde ich super, super schnell müde oder verliere halt meine Reaktionsfähigkeit. Und das ist natürlich gerade, wenn du jetzt irgendwie schnell durch den Wald fährst oder du kommst von hellem überhalb der Baumgrenze in den Wald rein und dann auf einmal dauert das zu lange und dann wirst du halt irgendwie so ein bisschen müde oder du hast die ersten Löcher schon nicht gesehen und bist da durchgerumpelt. Das macht dann halt so semi viel Spaß. Ist auch so ein bisschen eine Eigenheit von mir, das hat glaube ich nicht jeder, aber ich habe das immer ganz stark und da muss ich sagen, da hilft die Essence mir extrem. Wie funktioniert denn dieser Prozess und wie schnell ist das?
Genau, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich der Riesenvorteil. Du fährst jetzt durch eine Galerie oder durch einen Wald, du hast diesen schnellen Lichtschattenwechsel und die Essence schafft es tatsächlich in 0,6 Sekunden, dass sie die Tönung wechselt. Also da hatten wir einige Protos in Verwendung, wir haben auch kürzere Zeiten getestet, also wir haben auch 0,1 Sekunden getestet, aber das war jetzt echt praktisch wie ein epileptischer Anfall. Also es ist wirklich, du fährst durch den Wald und die wechselt so schnell, das kann dein Kopf gar nicht verarbeiten.
Okay.
Also das ist brutal. Und dann haben wir uns eben herangetastet auf diese 0,6 Sekunden und es war eigentlich so wirklich der Sweet Spot, wo du so einen flüssigen Übergang in der Tönung siehst. Und das hilft dir halt wirklich extrem, wenn du jetzt bei diesen schnellen Lichtschattenwechseln unterwegs bist. Also für dich ist das praktisch eine konstante Tönung, aber das Glas wechselt extrem schnell eben von hell auf dunkel.
Und spannend finde ich eben dabei, dass es, wie du schon sagst, es ist eine konstante Tönung und du siehst es nur, wenn du dich darauf konzentrierst. Und ich finde immer, wenn du gerade durch die Brille siehst, dann oder guckst, dann siehst du es gar nicht, aber wenn du so nach rechts oben oder links oben in die Ecken schaust, und dann immer so von hell ins Dunkle bewegst, also den Kopf so ein bisschen neigst, dann finde ich, dann sieht man es. Also man muss es halt wirklich so herbeiführen, dass man es merkt. Aber das ist dann wirklich komplett beeindruckend, wie schnell das geht. Und eben auch, dass man es halt so im Tagesgebrauch überhaupt nicht merkt, dass die Brille die ganze Zeit ihre Tönung wechselt.
Und funktionieren tut das Ganze ist praktisch eine Solarzelle, die oben im Stirnbereich verbaut ist. Und diese Solarzelle, die ist mit einem LCD-Screen verbunden, der von hinten auf die Gläser aufgeklebt ist. Und wenn jetzt keine Sonne scheint, dann ist die Solarzelle nicht aktiviert und dann hast du praktisch die helle Tönung. Und sobald dann Sonnenlicht auf die Solarzelle fällt, erzeugt die Elektrizität und dann tönen sich diese LCD-Scheiben, die hinten aufgeklebt sind, je nach Sonneneinstrahlung. Also es ist dann ein fließender Prozess, also das ist nicht nur hell und dunkel, sondern das ist wirklich fließend, wie sich der LCD-Screen dann in der Tönung anpasst.
Okay.
Und für uns war das natürlich ein krasses Projekt, weil es eben ganz was Neues ist und es war auch das erste Mal für die Silhouette-Gruppe überhaupt. Die gibt es jetzt seit, wir haben nächstes Jahr 60 Jahre Jubiläum, also in diesen 60 Jahren das erste Mal, dass sie irgendwas Elektronisches gemacht haben. Also auch ein krasser Meilenstein. Und die Brille an alle, die jetzt, die das super geil finden draußen, die war limitiert oder die ist limitiert. Und es kann sein, dass du bei manchen Optikern noch welche findest, aber die war ziemlich schnell ausverkauft.
Und das also, ist verrückt, oder? Ich meine, weil man hat ja so gedacht, als ihr mir das erste Mal gesagt habt, was die kostet so um die 600, 650 Euro, glaube ich, ne? Und genau, habe ich gedacht, ja krass, wer soll das denn kaufen? Und am Ende ist aber der Nutzen von dieser Brille so groß, dass sie wirklich super schnell ausverkauft war. Und auch ich will die nicht mehr hergeben. Also das ist halt crazy, wie gut das ist. Auch wenn man das am Anfang vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wenn man mal hört, ja, okay, 0,6 Sekunden und dies und das, aber man muss es halt wirklich mal testen. Ist es so, habt ihr von der Brille welche dabei, wenn ihr jetzt auf Events geht?
Also wir haben eigentlich irgendwas zum Testen haben wir schon immer dabei. Also jetzt offensiv zeigen es wir eigentlich kaum mehr her, weil du es halt nicht mehr kaufen kannst.
Ja.
Oder nur mehr bei ganz ausgesuchten Optikern. Aber wenn du uns danach fragst oder wenn es große Events sind, dann zeigen es wir eigentlich schon immer her.
Okay.
Weil wir natürlich auch wollen, dass das Interesse bestehen bleibt, weil wir natürlich auch an der zweiten Generation gerade arbeiten. Und
okay.
Genau.
Ihr seid ja, glaube ich, dieses Jahr noch beim Rock d'Azur und beim Bike Festival in Saalfelden. Kann man dort zu euch kommen und die Brille mal anschauen und die Brille mal testen?
Ja, ganz klar. Also gerade so Events sind für uns ein Riesenfokus gerade. Weil die Produkte sind cool, davon sind wir überzeugt. Aber wir wollen die Brand noch ein bisschen rauskriegen in die Welt.
Ja.
Und deswegen sind wir jetzt auf so vielen Events wie geht. Und wenn ihr uns auf irgendeinem Event entdeckt, dann kommt sehr gerne vorbei. Ihr könnt es gerne testen, aufprobieren. Wir haben immer die ganze Kollektion dabei. Und das ist natürlich extrem cool, wenn wir dann neue Leute kennenlernen und denen auch die Brand dann präsentieren können.
Ja, also auf alle Fälle mal vorbeigehen, weil ich mache das auch so immer, wenn ich mit meiner eSense unterwegs bin. Ich setze sie einfach jedem auf, der mit mir unterwegs ist, weil ich einfach will, dass es jeder mal checkt, weil ich bin davon so begeistert und finde es so geil. Jetzt ist es ja so, dass halt immer diese krassen Entwicklungen, bei vielen Brands ist es dann so, dass es das halt dann irgendwann in abgeschwächter Form für jedermann gibt. Wird es bei diesem Projekt auch so sein, dass es vielleicht eine zweite oder eine dritte Version gibt oder in 2-3 Jahren, die dann ein bisschen preisgünstiger ist, die man dann halt irgendwo, wo man das die gleiche Technologie einsetzen kann, oder ist es weiterhin und bleibt auch weiterhin das absolute Topmodell?
Na, aktuell sind wir dran, die Technologie noch weiter zu verbessern. Also gerade was diesen Tönungsbereich angeht, also es ist natürlich noch viel cooler, wenn sie noch weiter oder noch heller wird und dann noch dunkler werden kann, weil du dann noch mehr Lichtbedingungen abdecken kannst damit. Und das ist eigentlich unser Hauptfokus gerade. Und natürlich wäre es extrem cool, das irgendwann in die reguläre Kollektion zu bringen. Aber in den nächsten 2-3 Jahren wird das für uns so ein sehr spitzes Top-Produkt bleiben.
Okay. Ein Thema, über das wir ja gerade schon mal ganz kurz gesprochen haben oder was wir kurz angerissen haben, ist das Thema optische Verglasung. Und wie ja schon gesagt, da können wahrscheinlich wenig Leute was mit anfangen, die keine Brille tragen. Kannst du kurz sagen, was ist eine optische Verglasung und was für Systeme gibt es bei euch, um die Brille so zu nutzen?
Also natürlich ein Thema, mit dem wahrscheinlich alle Brillenträger draußen vertraut sind oder wahrscheinlich noch zu wenige. Ich glaube noch zu wenige. Gerade so Brillenträger, die auch Sport machen, da sieht man auch extrem viele, die dann mit ihrer normalen optischen Brille unterwegs sind.
Ich war letztes Wochenende erst wieder mit jemandem unterwegs, der hatte seine normale Brille und darüber eine Goggle, damit er dann halt quasi eine Sportbrille hat.
Ja, und das siehst halt wirklich auch am Rennrad noch, so 10.000 Euro Rennrad, Top-Helm und dann hast du deine normale optische Brille auf. Und das ist halt genau das Thema, wo wir auch immer einhaken wollen, ist, dass du extrem viel Potenzial noch hast, oder das ist ein Punkt, wo du dich noch massiv verbessern kannst. Du kannst natürlich mit Kontaktlinsen fahren und einer normaler, nicht optischen Brille, das geht. Aber natürlich trocknen die Augen nach einer gewissen Zeit auch aus und du sollst halt nicht permanent deine Kontaktlinsen tragen.
Und es ist tatsächlich irgendwie so, dass ich schon mit 1000 Leuten da gestanden habe, die irgendwie beim Radfahren die Kontaktlinse verrutscht und dann irgendwo auf dem Trail suchen die in ihrem Auge nach der Kontaktlinse. Also das ist auch, glaube ich, ein Problem, was immer wieder vorkommt. Oder ist es nur in meinem Bekanntenkreis so?
Na, es ist natürlich Worst Case. Ich meine, stell dir vor, du bist am Trail und dann, oder du verlierst deine linke Kontaktlinse. Dann mit einem Auge einen schwierigen Trail fahren, ich meine, das wird
sportlich.
Wird eine Challenge. Ja. und deswegen gibt's natürlich, oder das ist auch was uns als Marke ausmacht, ist, dass du jede Brille optisch verglasen kannst. Und was wir am besten und am liebsten machen, sind Direktverglasungen. Das bedeutet, dass wir einfach das Glas, also das getönte Sonnenglas, das jetzt in der Brille ist, können wir so 1:1 auch mit optischen Werten machen. Im Prinzip läuft das dann so ab, dass du beim Optiker bist, du suchst dir dann den Rahmen aus, den du gern hättest, und die Tönung vom Glas. Also du kannst da auch aus der ganzen Palette an diesen Glastönungen wählen. Und der Optiker bestellt dann mit deinen Werten und den Infos, die er gesammelt hat, bei uns das Glas. Und das ist dann auch bei uns in Linz. Dann schleifen wir da dieses Glas extra für dich. Also das ist wirklich dann 1:1 individuelle Fertigung. Und schicken dieses Glas dann wieder dem Optiker und du hast dann wirklich genau die Brille, die du dir dort ausgesucht hast, mit deiner individuellen Sehstärke.
Und man sieht eben nicht, dass es eine andere Brille ist, oder?
Also es schaut ganz halt genau, von ganz außen. Also es ist wirklich 1:1 in deiner optischen Stärke verglast. Und am besten funktioniert das aus physikalischen Gründen für Brillen mit getrennten Gläsern. Natürlich, weil diese Roblanks, die dafür verwendet sind, das ist praktisch wie bei einer Brille, die sind rund und du musst da ja diese physikalischen Werte reinschleifen durch die Brechung von diesem Material. Deswegen funktioniert es am besten bei getrennten Gläsern. Bringt uns natürlich wieder zu diesem Style-Thema, dass ganz viele natürlich so ein Monoschild haben wollen, ja. Und keine mehr mit getrennten Gläsern. Deswegen haben wir da wirklich versucht, Lösungen zu finden und eine davon ist der Adapter. Das ist praktisch, du hast dieses Monoschild und aus dem schneiden wir das Sichtfeld raus, aus dem getönten Sonnenglas, dem nicht optischen. Und dann fertigen wir, wie bei der Direktverglasung, in deiner Sehstärke die Gläser und setzen die dann in diesen Adapter hinein. Mhm. Und du hast dann von außen ganz eine feine Nut, die aber kaum sichtbar ist. Und das funktioniert dann praktisch, dass du den Rahmen hast, außen mit dem nicht optischen Glas und du hast dann drinnen deinen optischen Einsatz. Für den Träger an sich ist es egal, weil du eigentlich zu 90% auf dem Bereich vor dir fokussiert bist.
Ja.
Und der Randbereich, wenn der etwas unscharf ist, das fällt dir im täglichen Gebrauch gar nicht auf. Aber du hast trotzdem die Tönung auf der Seite. Das ist eben eine extrem coole Möglichkeit, um eben auch so Monoshields zu verglasen.
Ja.
Und die klassischste Variante ist dieser Clip-In. Ich glaube, den kennen die meisten draußen, die schon mal eine Sportbrille verglast bekommen haben. Das ist auch, was viele Mitbewerber am Markt machen, ist eben so Clip-In, den du halt dann, das ist so die Krücke, die optische Krücke, dass du da hinten dein warte mal, lass mich nochmal überlegen, wie ich es am besten beschreibe. Wenn man es nicht sieht, dass man es auch versteht.
Ja, also du hast ja quasi wie so eine kleine innere Brille vor dein Sonnenbrillenglas oder Sportbrillenglas geklippt, oder?
Genau, dahinter. Genau. Du hast eigentlich praktisch einen kleinen optischen Einsatz in einem eigenen Rahmen und den setzt du dann von hinten in die Brille rein. Und das ist dann entweder über diesen Nasensteg befestigt oder oben über die Stirn. Und das ist eben, ist auch eine coole Möglichkeit, ist ein bisschen günstiger und halt vielseitiger, weil du diesen Einsatz natürlich auch rausnehmen kannst und dann kannst du ihn woanders reinsetzen.
Da habe ich immer so das Gefühl, das funktioniert bei stärker getönten Brillen extrem gut. Aber sobald das Glas halt ein bisschen heller ist, siehst du halt innen drin auch diese zweite Schicht beziehungsweise diese zweite Brille, diesen Clip-In. Und dann schaut es manchmal ein bisschen komisch aus, oder? Deshalb finde ich es halt mega cool, dass ihr auch diese anderen beiden Möglichkeiten habt. Also wirklich da das direkt in das Brillenglas zu implementieren. Das schaut echt extrem gut aus oder schaut halt einfach so aus wie die ganz normale Brille. Bei euch war ja jetzt Freeride Flow, der irgendwie schon seit Ewigkeiten Probleme hat, eine vernünftige Brille zu finden zum Radsport. Der hat, glaube ich, auch ein Video bei euch gemacht, wo man sich mal angucken kann, wie sowas alles gemacht wird. Was hat er denn für ein System gewählt für sich?
Ganz genau. Der Flo war jetzt bei uns zu Gast und alle, die jetzt Interesse an der Verglasung haben, checkt dann einmal sein Video aus, das, ich glaube, demnächst auf seinem Kanal dann kommt. Und er fährt tatsächlich die RoadSense, aber mit Clip-In.
Okay.
Und deswegen, also wir haben mittlerweile, oder es war früher so gang und gäbe, dass dieser Einsatz, der hinten in die Brille kommt, dass der so einen Rand hat und dass das Sichtfeld relativ klein ist. Mhm. Aber gerade für die RoadSense haben wir jetzt einen Clip-In, der randlos ist und der praktisch das ganze Glas von hinten auffüllt. Also auch wenn du ein helleres Glas hast, siehst du den von vorne kaum mehr. Und das ist jetzt auch das System, mit dem der Flo fährt. Und das schaut für ein Clip-In extrem gut aus. Es ist leicht und du hast immer noch dieses Sichtfeld. Ja. Also für die RoadSense echt eine gute Lösung.
Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausschaut und gucke mir auf alle Fälle das Video an. Wenn der Podcast rauskommt, dann sollte eigentlich das Video auf Flo's Kanal schon online sein. Also geht mal rüber, vielleicht schaffen wir es, das unten in den Shownotes zu verlinken. Super spannend und super cool, dass er so ein System hat. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, der war jetzt schon bei euch und ich habe es immer noch nicht geschafft, zu euch zu kommen. Auch ich möchte mir mal gerne euer Werk anschauen, weil es schaut super spektakulär aus. Und dann müssen wir auf alle Fälle auch mal zusammen Radfahren gehen.
Ja, unbedingt. Also die Produktion deiner Lens, die ist schon extrem geil. Also gerade dieses Lens Lab, wo die ganzen optischen Gläser produziert werden, das ist mittlerweile ziemlich automatisch, also mit so Roboter und Förderstraßen. Das schaut ziemlich cool aus, aber auch wenn du siehst, dann wie die Brillen per Hand zusammengebaut wird. Also es ist echt verrückt, wie viel Handarbeit das noch ist. Ja. Also da würdest du eigentlich erwarten, dass die Brillen noch viel teurer sind. Wenn du siehst, wie viele Leute da eigentlich sitzen und da mit der Hand dran arbeiten. Also es ist schon extrem cool.
Ja. Ja, ich finde halt diese Mischung aus Handarbeit und Hochtechnologie finde ich halt extrem cool. Und für die Leute, die das interessiert, wie gesagt, Flo's Video schauen oder bei euch auf der Evil Eye Seite auf Instagram mal vorbeischauen. Da habt ihr letztes Jahr, glaube ich, Besuch von einem Influencer bekommen, der das auch alles mal für euch gezeigt hat. Und da war ich sehr beeindruckt von. Und ich muss mir das auf alle Fälle mal in live anschauen. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir es geschafft haben, miteinander zu reden. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich werde es wahrscheinlich nicht zum Roc d'Azur oder nach zum Bike Festival nach Saalfelden schaffen. Aber für die Leute, die noch da draußen unterwegs sind, geht hin, testet die Brillen. Und wir sehen uns demnächst bald wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Hey, super, danke Dobi. War richtig cool, dass wir jetzt auch mal einen Podcast aufnehmen haben können für erstens mit dir. Weil du ja wirklich schon ein Urgestein für uns bist in unserem Team und natürlich auch für Evil Eye, war es extrem cool, mal ein neues Medium auszuprobieren. Und bitte an alle draußen, kommt's vorbei, wenn ihr in der Gegend seid, Saalfelden, Roc d'Azur. Wir sind natürlich auf vielen anderen Events auch, das stellen wir immer auf Instagram dann online, wo wir sind. Kommt's vorbei, schaut euch die Produkte an und probiert es am besten auch aus, weil es wirklich Brille. Also, muss man testen.
Definitiv, ja. In diesem Sinne, dank dir und bis bald. Tschüss.
Ciao.